Also danke euch alle, das ist wirklich toll, hier in Saal 1 in Hamburg zurück zu sein. Und auf See ist es wirklich Zeit, hat man wirklich Zeit, darüber nachzudenken, wo sind wir und warum sind wir hier. Dieser Talk ist nicht dazu da, um so Themen zu covern, aber wirklich werden wir Fragen beantworten zur ersten Frage. Die Polynesier brauchten, Seekarten gebaut mit Stöcken, aber die meiste Navigation fand anhand der Sternen statt. Wann die verschiedenen Sternbilder auf und runter gingen. Es gibt extrem gute islamische Seekarten, Sternenkarten, die die ganzen Sternenbilder berücksichtigt hatten, um die Positionen auf dem Planeten zu finden. Und die Wikinger hatten Sonnenstandsanzeiger, um die Sonne als Navigationsinstrument zu benutzen. Lass uns zuerst eine wichtige Frage beantworten. Auf welcher Erdkalbkugel sind wir? Wenn du früh aufwachst und die Sonne wenn die Sonne sich nach rechts bewegt, bist du auf der nördlichen Halbkugel. Wenn die Sonne sich nach links bewegt, bist du auf der südlichen Halbkugel. Wenn die Sonne mehr oder weniger senkrecht rauf und runter geht, bist du wahrscheinlich am Äquator. Aber seid mal ehrlich, ihr seid wach nicht rechtzeitig auf für den Sonnenaufgang. Du kannst das genauso machen mit dem Sonnenuntergang. Wenn die Sonne nach rechts geht, bist du auf der nördlichen Halbkugel. Wenn die Sonne nach links geht, bist du auf der südlichen Halbkugel. Und wenn du keinen Sonnenuntergang kriegst, bist du wahrscheinlich irgendwo am Pol. Also wenn du Polarbären, Eisbären siehst, bist du an dem Nordpol. Und wenn du Pinguine siehst, bist du am Südpol.
But maybe you don't want to wait until sunrise or sunset.
Vielleicht möchtest du nicht warten, bis die Sonne auf oder untergeht. Du stehst einfach still und beobachtest deinen Schatten. Wenn dein Schatten zur rechten Seite geht, bist du auf der Nordhalbkugel. Und wenn du ein paar Steine auf den Boden legst, um den Schatten nachzuverfolgen, machst du eine einfache Sonnenuhr. Wenn der Schatten sich im Uhrzeigersinn bewegt, wenn du in der südlichen Erdhalbkugel bist, bewegt sich der Schatten nach links in die entgegengesetzte Richtung. Es ist unwahrscheinlich, dass die Sonne sich rückwärts bewegt. Also steck einfach einen Stock in den Boden und mach eine einfache Sonnenuhr. Du siehst, dass in dem Abend unsere Schatten länger sind und zur Mittagszeit die Schatten kürzer sind. Wenn du die Zeit des kürzesten Schatten misst, nennen wir das den solaren Mittag. Wenn die Sonne sich bewegt, ist das die Zeit des Meridianübergangs. Wenn du in den Tropen bist, ist die Sonne nicht wirklich nord oder südlich von dir ist. Die ist wahrscheinlich direkt über dir. Und an einigen Tagen im Jahr kriegst du wirklich keinen Schatten. Das sind wirklich so kein Schattentage. Das heißt, die Sonne ist direkt über dir. Das passiert, wenn du den Äquator überquerst. Da hast du wirklich so keinen Schatten. Das hat wirklich geografische Wichtigkeit. Und 300 nach Christus hatten die Tempelstürme keinen Schatten geworfen. Und basierend auf dem Wissen, dass die Erde rund ist, das ist dann irgendwann verloren gegangen. Die Griechen wussten das 2000 Jahre bevor. Haben Sie gemerkt, dass die Sonnenstrahlen parallel sind? Also wenn der den Schatten in Alexandria misst und den Schatten in einer anderen Stadt misst, ist das der Winkel zwischen diesen beiden Städten. Also hatte jemanden angestellt, um zwischen den beiden Städten hin und her zu laufen und die Schritte zu zählen. Und anhand dessen, der Schrittzahl, hat er den Erdumfang gemessen.
Ja. Er hat viele Sachen erfunden, die wir heute kennen. Der nordsüdliche Meridian, die Breitengrade. Es ist aber viel Mathe, was ich jetzt sage, deswegen reden wir darüber, also was ich sagen müsste, deswegen reden wir darüber jetzt nicht. Aber um das mal nachzumachen, was er benutzt hat in seinen Resultaten, kann man bei einer Säule vor Ort am Mittag den Schatten angucken und der Breitengrad ist ungefähr verbunden mit dem Schatten und wir nennen das den Zenit. Und zwar, wenn die Sonne an ihrem höchsten Punkt steht. Um das an der Obeliskensäule zu messen, kann ein bisschen schwierig sein. Du brauchst die Tangente. Aber das ist Mathe und deswegen machen wir das nicht. Wenn du also stattdessen dich in den Schatten stellst und schaust den Winkel an vom Boden zur Spitze des Obelisken, dann können wir den Höhenwinkel abschätzen und dann wissen wir, der Zenit ist 90 minus diese Höhe. Und ich glaube, diese Art von Mathe kriegen wir noch hin. Also wenn ihr auf See seid, dann habt ihr wahrscheinlich keinen Obelisken, der stillsteht. Und oder habt allgemein keinen Obelisken auf eurem Schiff dabei. Und eine von den Sachen, die wir stattdessen benutzen konnten, war der Kreuzstab. Den ihr benutzen konntet, um den Winkel zu messen. Und wenn ihr das seht, dann seht ihr auf dem oberen Ende dieses Kreuzstabes, müsst ihr die Sonne anvisieren und unten müsst ihr den Horizont anvisieren. Und eine der Probleme, die man damit hatte, ist, dass man direkt in die Sonne gucken musste, um diese Höhe sehen zu können. Und wenn man das jetzt heutzutage macht, dann kann man einen Sextanten benutzen. Und Sextanten haben tatsächlich eine Ort zu Raumnavigation. Und das kann man auch immer noch benutzen, hier zum Beispiel, als es einen Computerfehler gab. Aber zurück auf See, benutzt ihr einen Sextanten genauso wie einen Kreuzstab, um die Höhe der Sonne oder eines Sterns oder irgendwas im Himmel, die Höhe davon zum Horizont abzumessen. Und der Vorteil ist, man kann mehrere Filter runterklappen, damit man nicht direkt in die Sonne guckt. Das heißt, ihr könnt die Sonne sozusagen runter zum Horizont bringen und könnt dann den Winkel messen mit einer sogenannten Vernier-Skala, aber geht auch mit anderen. Und von da aus könnt ihr weiter abrechnen. Dieser hohe Winkel ist nicht direkt der Breitengrad, aber von da aus kommt man leichter dahin. Und wie ein Sextant funktioniert, ist ziemlich cool. Ihr schaut durch das Augenstück, durch die Linse, und die Sonne kommt durch Filter durch und wird reflektiert von einem rotierenden Teil, geht dann zurück zu einem fixierten Spiegel. Und diesen Spiegel kann man nochmal selbst einstellen und rotieren und kann dann den Winkel einstellen und damit die Höhe rausfinden. Wie ich schon beschrieben habe, ist das nicht verbunden direkt mit dem Breitengrad. Aber um die Sonne zu sehen, an ihrem höchsten Punkt, es ist nicht mehr das Gleiche. Im Juni ist es nicht das Gleiche wie im Dezember, da gibt es große Unterschiede. Und offensichtlich, wenn ihr in der nördlichen Hemisphäre seid, dann ist es auf die eine Weise, und wenn ihr in der südlichen seid, ist es umgekehrt. Weil die Erde in ihrer Rotation etwas angeschrägt ist, in ihrem Orbit um die Sonne, können wir ein Diagramm zeichnen für das Erden-Sonnensystem. Die Sonne ist ein Stückchen weg. Und wir würden sagen, die Sonne, die Nord-Süd positionierte Sonne, ist zu einem Verhältnis zum Äquator, das wir die Deklination nennen. In diesem Fall 20 Grad oder so. Und wenn wir jetzt hier in Hamburg sind, dann nehmen wir eine Höhenmessung und haben zum Beispiel 57 Grad. Und der Zenit sind 33 Grad, abgezogen davon. Und das ist die Position relativ zum Äquator. Das heißt, wir können den Zenit mit der Deklination zusammennehmen und das gibt uns den Breitengrad. 33 plus 20 Grad, also 53 Grad. Und wir können auf dieses Diagramm gucken und eine Symmetrie bemerken. Wenn wir südlich der Sonne sind, aber auch. Wir können das von beiden Seiten machen. Wenn wir den Zenitwinkel nach unten schieben, wenn man also nördlich zur Sonne schaut, dann gibt es einen bestimmten Winkel und es funktioniert genauso. Nur umgekehrt und gibt uns in diesem Fall einen Breitengrad von minus 13 Grad im Süden. Und hier gibt es nochmal was sehr wichtig war. Es wurden Almanache veröffentlicht. Das hier ist einer der berühmtesten. Und es war so wichtig, dass man das 200 Jahre später nochmal neu aufgelegt hat und weiter publiziert hat. Und einer der wichtigsten Teile ist die Deklinationstabellen. Also wenn man sich die moderne Version nimmt, dann hast du die nächsten 10 Jahre da drin. Und auf diese Deklination aufzupassen und da dran zu bleiben, ist super wichtig. Und es gab auch schon Fehler in dieser Rechnung, als 1800 zum Beispiel als Schaltjahr missverstanden wurde. Und ob dieser Berechnungsprobleme und damit folgende Navigationsprobleme, hat man 2 Schiffe verloren. Das heißt, es gab Ärger und die Leute haben gesagt, mach das mal besser. Dieses Beispiel, was ich euch gerade gegeben habe, hat
Celestial Navigation uses base 60 degrees minutes seconds.
Also,
and working with this is awful. You have to remember to carry this.
Es nutzt 60 Minuten als Grundlage, Celestial Navigation. Und das ist eigentlich ein bisschen unpraktisch, a bit of a pain. Und deswegen habe ich eine Art Slide Roll erfunden und gebaut, sodass es leichter ist, bestimmte Funktionen nachzuschauen. Und Leute, die auf Navigation spezialisiert sind, besonders wenn ihr auf einem Raumschiff seid, Spock hält hier zum Beispiel den E6-Computer, der teilweise immer noch von Navigatoren benutzt wird. NASA hat auch sowas Ähnliches in der Apollo-Ära erfunden und zur Verfügung gestellt.
Also meiner wurde sehr stark inspiriert davon. Also ich habe nicht viel davon produziert. Es ist einfach laminiert. Du kannst mit dem Online-Simulator auf der Webseite spielen unter folgendem Link. Also der hält die Minuten deiner Breitengrades nach. Und du kannst dann Subtraktionen bilden und du hast Tabellen, um verschiedene Funktionen zu kalkulieren. Und es gibt einen Zeiger, der gemacht ist, um die exakteren Daten abzulesen. Und der zeigt nochmal die vier zusätzlichen Schritte, um die Berechnung zu korrigieren. Das ist etwas Mathematik, die du anwenden musst. Also der erste Fehler ist der Indexfehler. Das ist ein wichtiger Fehler, weil der Horizont nicht unbedingt mit dem wirklichen Horizont übereinstimmt. Das passiert sehr stark mit billigen Plastiksextanten, die mit der Temperatur an Masse gewinnen, sich verbiegen. Und du bewegst einfach den Arm, bis beide Namen überein, bis beide Linien übereinstimmen und du notierst die Nummer. Und dann hast du vielleicht 1,2 Minuten. Und dann setzt du auf dem weiter die Minuten minus 1,6 und bringst den Zeiger auf den minus 1 Punkt und dann hast du 52,4 Minuten. Dann musst du die Höhe deiner Augen über dem Ozean beachten. Du siehst halt sehr anders, ob du unten in einem Rettungsboot bist oder oben auf einem Tallship, auf einem großen Schiff bist. Und da musst du auch natürlich den Winkel auf den Horizont zu der Sonne betrachten. Der zweite Fehler ist der Dip genannt. Dann hat das der Tool eine Tabelle, um diesen Fehler zu rechnen. Das dritte Fehler ist die Lichtbrechung, die uns auch Regenbogen gibt. Aber auch lässt sie Dinge erscheinen dort, wo sie nicht sind, weil die Dichte und der dichte Unterschied zwischen Luft und Wasser wichtig ist. Die Menge der Brechung, die du siehst, hängt auch von der Nähe des Objektes an den Horizont weg, von der Luft, von der Dichte der Luft, die das Licht durchdringen muss. Und dann musst du auch den Durchmesser der Sonne berechnen. Wenn du mit dem Sextanten die Sonne misst, dann misst du normalerweise die Unterkante der Sonne auf den Horizont berechnen kannst, aber eigentlich müsstest du auf das Zentrum der Sonne berechnen. Und der Durchmesser der Sonne ändert sich, weil man im Laufe des Jahres eine unterschiedliche Entfernung zur Sonne hast. Das heißt, du müsstest einmal nochmal die Oberseite der Sonne messen. Dann haben wir eine Tabelle, die auch diese Ungenauigkeit berechnet. Also addieren wir das Ganze auf. Ich habe einen von diesen Sliders, von diesen Werkzeugen hier. Also wenn ich den inneren Winkel auf den 51,6 Minuten bringe und den unteren Winkel auf den Indexfehler, und das innere Rad drehe auf 4,5 Meter über See und das auf 20 Grad See und das Drehen weiter drehe auf den Dezember und mache eine Messung im November. Es ist hart auf der, schwierig auf See. Es ist auf der Bühne auch ziemlich schwer. Und dann drehen wir das nochmal auf 2,9. Das heißt, wir übergehen die 0. Das heißt, wir müssen nochmal eine 1 auf unser Ergebnis addieren. Also was ist das Ergebnis? Also nach diesen 4 Korrekturen können wir die Minuten unseres Sextantenwinkels berechnen auf 2,9. Und ja, das ist nicht zu schlecht. Und wie kriegen wir den Sinuswinkel? Die roten Nummern geben uns das Komplementäre. Und wenn der Sinuswinkel 57,7 ist, also gucken wir auf die heutige Tabelle, um die Position der Sonne zu sehen. Und es ist minus 23 Grad. Und wir bewegen den Zeiger auf 10,7 und dann den Breitengrad dringen und ein kleines bisschen Mathe anwenden und dann den Breitengrad von Hamburg finden, 53 Grad. Das wäre eine ganze Menge an Zeilenabgleich in der Tabelle. Das ist der Längengrad. Leider haben wir nicht genügend Zeit, um den Längengrad im Detail zu bringen. Wie berechnen wir den Längengrad? Die Sonne bewegt sich über 360 Grad den Tag, über 15 Grad pro Stunde. In menschlichem Grad sind das ungefähr 1667 Kilometer per Stunde oder 463 Meter pro Sekunde. Die Sonne ist wirklich so schnell. Wir also die Zeit messen, die die Sonne braucht, um unseren Meridian zu überqueren,
wo das herkommt, ist eine bestimmte Frage. Das hier ist in Greenwich, in den UK. Da geht der Äquator lang. Der Meridian. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir die Zeitrechnung machen. Wir benutzen UTC, das ist Coordinated Universal Time. Es ist nicht das französische, er hat zwei Varianten genannt und keine davon war es. John Harrison hat die Uhren, die das ermöglicht haben, gebaut. Die Pendel haben damals nicht so gut funktioniert und John Harrison hat die erste Uhr gebaut, die es ermöglicht hat, eine akkurate Zeitmessung auf Schiffen zu machen. Die H1 war seine erste, die er in 1736 fertiggestellt hat. Und er hat weitergemacht und hat das die nächsten 30 Jahre weiterentwickelt und hat tatsächlich sogar geschafft, eine Art von Taschenuhr in dieser Hinsicht zu entwickeln. Ich benutze die Geo-Uhr von Casio, weil das irgendwie gut funktioniert. Eine letzte Sache zu Längengraden noch. Die Sonne passiert nicht immer über Greenwich, Tatsächlich ist eine Sonnenuhr immer etwas schnell oder etwas langsam. Wenn ihr euch Keplers Gesetze anguckt, dann kann man das genauer verstehen, weil der Orbit eben elliptisch ist. Das heißt, Sonnenuhren haben immer diese Gleichung, um das auszugleichen, noch mit drauf. Es stellt sich heraus, dass wir, wenn wir darüber nachdenken, wie genau wir eigentlich werden mit dieser Technik, dann, wenn ihr den Mittagszeit nehmt und dann den Zenit anschaut, in den letzten Minuten bewegt es sich fast gar nicht. Und das bedeutet, dass wenn ihr am Zenit messt, dann ist es weniger schwierig, Fehler zu machen, weil einfach es nicht so schnell geht. Und deswegen, wenn ihr einen Fehler macht, ist der nicht so groß. Ist der Margin nicht so groß. In diesen 8 Minuten ist die Sonne schon über 100 Kilometer gewandert. Oh, Entschuldigung, ich glaube, es war genau andersrum. Die sind absurd groß, diese Fehler. Denn es sieht so aus, als würde es sich nicht bewegen, bewegt sich aber ganz viel. Und die, er nennt das mal die Noonzeit. Erlauben über Geometrie eure Position zu triangulieren mit dem Längengrad. Das inkludiert natürlich ganz viel Mathe. Und man muss da sich eine ganze Menge Zeit nehmen und muss auch irgendwie Geräte mitnehmen, um die ganzen Almanache, in denen man sonst nachschlagen müsste, zu ersetzen. Und dann muss man gucken, wo du stehst. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Dieses Diagramm hat 90 Seiten Almanach ersetzt. Dankeschön. Auf der Rückseite dieser Slides gibt es noch ein anderes Diagramm, das auch dazu benutzt wird, um Längengrade zu berechnen. Und das ist eine Technik aus dem Islam, die ein islamischer Astronom erfunden hat. Es hat ein ganz ähnliches Design. Die hatten zum Beispiel verschiedene Platten für unterschiedliche Breitengrade. Aber ihr seht schon, also Längengrade sind ein viel, viel komplizierteres Thema. Aber jetzt bin ich auch am Ende meines Talks angekommen. Wenn ihr also mal ausprobieren wollt, wie man mit Sextanten arbeitet, dann können wir damit spielen. Und die machen total viel Spaß. Lasst eure Rechner und eure Taschenrechner und eure Computer zu Hause. Es macht total Spaß, das so zu machen. Also vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, eure Fragen zu beantworten. Danke für diese Präsentation. Ich bin sicher, dass einige jetzt mehr über die Meuterei auf der Bounty wissen und wie es ging. Na, schauen wir mal. Wir haben Mikrofon nur eins. Welche Frage hast du denn? Hallo. Was ist der Grund? Da ist eine andere Quelle von Unsicherheit. Du musst irgendwie eine Referenz für den Horizont haben. Und ich könnte mir überlegen, dass es noch eine andere Variante gibt, vertikal den Horizont einzuschätzen. Ist das ein Problem oder gibt es da eine bessere, es gibt eine Möglichkeit, eine bessere Horizontreferenz zu kriegen?
Die Frage ist also, den Horizont bestimmen. Du brauchst nicht immer den Horizont. Einige Sextanten haben ein Blasenlevel. Es gibt ein hängendes Lot, um eine vertikale Referenz zu reden. Du kannst also, es kann schwierig sein, wenn das Schiff sich bewegt. Also die Luftwaffen-Sextanten nehmen den künstlichen Horizont. Das habe ich nicht in den Folien inkludiert. Aber die Flugzeuge hatten Blasen auf dem Dach, um die Sterne zu beobachten.
Dankeschön. Na, lass uns schauen. Wir haben eine Internetfrage. Signal Angel, thank you. Die Frage ist, da man die Höhe über dem Horizont wissen muss, musst du auch darauf achten, dass die Erde gar nicht rund ist?
Die Fakte, dass die Erde keine perfekte Kugel ist, impliziert Fehler, aber diese Fehler sind viel kleiner als die mechanischen Fehler, mit denen du umgehst. Also du kannst damit ein paar Kilometer um deine Position rechnen. Aber das verursacht wesentlich kleinere Fehler.
Dankeschön. Mikrofon Nummer 8. Hi. Also wenn du geplant hast, if ihr plant, auf einem Schiff zu, Schiffbruch zu begehen, sozusagen, tätowierst du dir dann wichtige Informationen auf den Körper?
So that's probably another question. Next talk then?
Yes.
Ja, das ist wahrscheinlich eine andere.
Danke für den nächsten Talk.
Yes, stick and poke tattoos are probably not, I don't know if they're legal in the EU. They're not very hygienic.
So basically, also, Aufkleber-Tattoos sind nicht so ganz legal.
At the start you Am Anfang hast du gezeigt, hast du ein altes Werkzeug gezeigt, um stehende Wellen der See zu benutzen. Und
das ist richtig. Also die polynesische Navigation ist für ihre spezielle Gegend gebaut, um die stehenden Wellen und die den Winkel der Wellen zu benutzen, um die, den Ort zu bestimmen. Das ist also wichtig, auch woher das Licht kam in den Wellen.
Danke für den Talk. Was machst du, wenn du den Zenit verpasst hast oder wenn du jetzt nicht mittags unterwegs bist oder eine Low-Position hast?
Das ist eine wichtige Frage. Du checkst die Position häufiger am Tag. Das ist ziemlich komplex. Also du musst den Kreisung nicht nur nach der Nord-Süd-Linie des Meridians berechnen. Also geht das über den Mittagsübergang. Also diese ganzen besonderen Situationen erfordern Messungen. Das heißt, dass du zu jeder Zeit die Sonne oder Sterne an jeder Tageszeit messen kannst. Du brauchst also ziemlich viel Mathe. Das Diagramm auf der Rückseite des Tools löst also diese Triangulationen, die wichtig sind während des Mittagsübergangs des Meridians.
Okay, war da noch eine Frage aus dem Internet? Yes, ja. Jemand würde gerne wissen, wie der Name des Schiffes ist, den du auf deinen Slides gezeigt hast. Ich glaube, Sie meinten das erste von den vielen.
Das erste, das war wahrscheinlich die Stadt Amsterdam. Das ist ein sehr netter Drei-Mast-Clipper von 1955. Das andere Schiff war die Triumbre. Das ist ein Frachtschiff. Die Drafting, das ist ein Wikingerschiff. Ich weiß nicht mehr, welche anderen Schiffe da dran sind. Viele von der holländischen Flotte. Ich habe viel Zeit auf Schiffen verbracht. Also.
Dankeschön. Mikro 1, bitte. Wenn ich das richtig verstanden habe, braucht ihr noch die Deklination am Anfang. Wie ist das mit
accurate diagram as well.
Wie kann man das mit einem Approximationsdiagramm ersetzen?
Das ist in der Mitte, das ist eine der Funktionen, die wir nicht auf dem Slide berechnet haben. Das eine ist um die Annäherung der Deklination.
Dankeschön. Und Nummer 4, bitte. Nur für den Fall, dass es schlechtes Wetter ist und die Interception-Methode funktioniert nicht mehr. Wie lange muss man warten, bis man wieder angemessene Daten bekommt, um damit wieder navigieren zu können? Und hast du einen Backup-GPS dabei?
Also ich war noch nie auf einem Schiff ohne GPS. Das heißt, wir hatten immer das moderne Backup. Und das ist hier mehr zum Spaß. Mit Instrumenten nimmst du immer Messungen 30 Minuten oder eine Stunde Abstand. Das heißt, die Zeit, in der du die Messung vornimmst, macht nicht wirklich was aus. Sobald du klare Zeit hast und irgendwas im Himmel oder am Horizont sehen kannst, kannst du das benutzen, um deine Position zu updaten.
Dankeschön. Sieht so aus, als hätten wir keine weiteren Fragen. Erstmal. In diesem Fall, vielen Dank für deinen Talk. Gebt ihm einen riesigen Applaus.